Grüß Gott und herzlich willkommen zu dieser Stunde der Seelsorge. Ich freue mich wieder, dass Pater Karl zu diesem Gespräch zur Verfügung steht. Pater Karl, mit dem heutigen Aschermittwoch beginnt ja die 40-tägige Fastenzeit, eine Zeit der Umkehr und der Buße, eine Vorbereitungszeit auf die Feier des Todes und der Auferstehung unseres Herrn Jesus Christus auf Ostern. Papst Franziskus hat eine Botschaft zur Fastenzeit 2025 veröffentlicht mit dem Titel Gehen wir gemeinsam in Hoffnung. Eine programmatische Botschaft, was ihn persönlich betrifft?
Ja, Papst Franziskus geht selber gerade einen schweren Weg und vielleicht auch den letzten Weg seines Lebens. Das Ziel jedes Christen ist ja nicht eben ein glückliches Leben hier auf Erden, sondern ist dieses Leben so zu leben, dass wir am Schluss eben jetzt durch die Tür gehen, die tot heißt, die aber nur eine Tür ist und kein Ende, und dass wir dann eben vor Christus stehen und wir wollen für ihn ganz intensiv beten. Und auch vielleicht eben ist diese Situation mit dem Papst, ja, die ja doch also viele Gläubigen, wie soll ich sagen, betrifft, ja, und bewegt, ist ja auch ganz gut, dass wir die Fastenzeit ernster nehmen. Also ich glaube, also ich bin zumindest auch psychologisch wirkt heuer auch mit, dass dieser Fasching so lange gedauert hat, ja, und dass wir jetzt eben mit dem 5. März erst, ja, also diese heilige Quadragesima, die heiligen 40 Tage, beginnen. Also ich bin sehr eingestimmt, also wirklich gut zu starten. Ich muss dazu auch noch sagen, vielleicht damit sich niemand wundert, ja, die Aufzeichnung für diese Sendung, wir sind jetzt hier, live nehmen wir auf am Vormittag, ja, weil wenn es am Nachmittag wäre, nach der Mittagsmesse, dann würdet ihr mich mit dem Aschenkreuz jetzt hier sitzen sehen, weil ich wasche mir das nie ab. Ja, also ich habe im Kloster immer in der Früh schon die Frühmesse und dann bin ich den ganzen Tag, also laufen wir den ganzen Tag mit dem Aschenkreuz herum, und ich habe das hier in Wien eben auch schon ein paar Mal am Aschermittwoch erlebt, dass auch junge Leute dann eben auch in der Straßenbahn, in der U-Bahn und so weiter mit dem Aschenkreuz zu sehen sind. Weil es soll wirklich auch ein zeichenhafter Neubeginn sein. Nicht? Und dieses Wort, dass man es zur Auswahl hat, gibt es zwei verschiedene Möglichkeiten, die man beim Auflegen des Aschenkreuzes sagt, kehrt um und glaubt an das Evangelium. Ich liebe die alte Formel, die gesagt worden ist, bedenke Mensch, dass du Staub bist und zum Staub zurückkehrst. Und ich glaube, das ist wirklich sehr hilfreich, dass wir in dieser Zeit an die Vergänglichkeit denken. Wir sind nur Staub, ja, aber eben wir gehen zu auf Ostern, wo dieser Staub dann sich mit Unsterblichkeit überkleidet durch die Auferstehung Jesu Christi, wo wir in die Ewigkeit gehen. Und das verbunden eben mit der Situation des Papstes. Man denke, wie Papst Franziskus sein Pontifikat begonnen hat, dort so Karikaturen geben, Superman und so weiter und so fort. Und jetzt ist er schwer krank, ja, und zwischen Leben und Tod, kann man sagen. Nicht? Also ich glaube, dass das ganz gut ist, dass wir selber an uns denken. Wie ist denn unser Leben? Ja, und dass wir dieses Zeichen des Kreuzes nicht bloß als Tradition empfangen am Aschermittwoch, sondern dass wir wirklich daran denken, dass wir Staub sind, dass wir alle zum Staub zurückkehren, dass wir deshalb so leben müssen, dass wir in den Himmel kommen.
In der 40-tägigen Fastenzeit geht es ja um die Bekehrung des Herzens. Ich möchte es mal so formulieren, dass unser Leben wieder evangeliumsgemäß wird. Und es war ja auch oder ist das große Anliegen von Papst Franziskus, wieder das Evangelium ins Zentrum zu stellen, alles in der Kirche sozusagen anzuschauen vom Evangelium her und sagen, was brauchen wir noch oder was kann weg, mal ganz salopp gesagt.
Ja, also Papst Franziskus ist kein Mann der Hüllen, ja, die sich gebildet haben. Es braucht jeder Inhalt natürlich auch eine Flasche, ja, in der er transportiert wird. Und er hatte das Gefühl, dass bei der Kirche zu viel Flasche ist, also zu viel Behälter und zu wenig Inhalt. Oder dass der Inhalt, den die Kirche hier in ihren Traditionen und Bräuchen und so weiter transportiert, nicht eben jetzt richtig zum Ausdruck kommt oder nicht strahlt. Also deshalb hat er zum Beispiel auch bei den päpstlichen Gewändern reduziert und so weiter und so fort. Das mag einem gefallen, das mag einem nicht gefallen. Ich liebe eher die Feierlichkeit, muss ich ehrlich gesagt sagen. Aber der Papst Franziskus wollte, das Anliegen muss man wirklich würdigen, er wollte ins Zentrum jetzt eben führen. Also diese Verkleidungen, die für die Menschen dann oft das Wichtigste, ich habe es ja selber erlebt, wie ich Pfarrer war in Sulz im Wienerwald, den Leuten war nicht wichtig, dass sie in der Früh beten, den Engel des Herrn, wo die Glocken läuten, sondern dass die Glocken einfach läuten. Ja? Also das war schon immer so, weil ich habe einmal umschalten lassen von 6 Uhr in der Früh auf 8 Uhr in der Früh und ich wäre fast gelüncht worden. Ja? Weil die Leute, es war schon immer so, dass um 6 Uhr die Glocken läuten. Ja? Was fällt ihnen ein, das auf 8 Uhr zu verlegen und so weiter? Ich mache immer meine Kniebeugen bei offenem Fenster um 6 Uhr in der Früh, wenn die Glocken läuten. Niemand ging es ums Gebet. Ja? Das ist der Grund, warum die Glocken läuten. Ja? Und nicht eben jetzt diese äußeren Traditionen. Oder Weihnachten ist nicht nur, dass wir schöne romantische Lieder singen, sondern dass wir tief berührt werden, dass Gott zu uns kommt. Ja. Oder Ostern geht es auch nicht letztlich um die Ostereier, da geht es letztlich darum, dass das Leben sich durchsetzt, das göttliche Leben, das uns die Sünden vergibt, das unser Herr Jesus Christus uns am Kreuz jetzt eben erworben hat und durch seine siegreiche Auferstehung uns die Hoffnung auf Ewigkeit macht. Also das sind ganz richtige Anliegen, die der Papst Franziskus gehabt hat, also die Kirche wieder ins Zentrum zu führen. Und das eigentliche Zentrum, auf das gehen wir jetzt gerade zu, das ist die Auferstehung Christi. Also die Fastenzeit hat auch keinen Selbstzweck. Du musst dich reduzieren, bitte auch körperlich fasten. Ja, nimm dir Vorsätze. Ich werde jetzt in der Mittagsmesse immer am Schluss dann einen Fastenzeit-Tipp geben. Ich nenne es Quadragesima-Tipp, weil der Ausdruck Quadragesima gefällt mir viel besser. Das ist das lateinische Wort für 40. So wird die Fastenzeit genannt. 40, im Französischen Carême, im Italienischen auch Quadragesima. Ja, also es geht um die heiligen 40 Tage, die eine heilige Zahl sind in der Bibel, weil dann alles neu wird, weil 40 Wochen dauert eine Schwangerschaft. Also auf jeden Fall, dass wir uns Vorsätze bitte heute machen und dass wir dann eben jetzt zugehen, Tag für Tag eben, auf diese Freude der Auferstehung des ewigen Lebens.
Pater Karl, jetzt machst du mich aber neugierig. Welche Vorsätze hast du dir ins Büchlein geschrieben?
Also ich werde auf jeden Fall beim Essen reduzieren. Ich möchte am Freitag ganz fix mit Wasser und Brot fasten. Das fällt mir extrem schwer, weil ich habe dann auch manchmal gesellschaftliche Verpflichtungen. Da würde ich dann, wenn ich am Freitag irgendwo zum Essen eingeladen bin, das verlegen auf einen anderen Tag. Ich habe meinen, also mit Social Media zum Beispiel möchte ich nicht reduzieren, weil das ein Werbemittel auch ist für Mission. Meine Aufgabe ist es, für die Ärmsten der Armen da zu sein. Ich hatte jetzt gerade einen Besuch von einem Bischof aus dem ärmsten Land der Welt, aus der Zentralafrikanischen Republik. Ich werde sicher nicht aufhören, auf Instagram und so weiter zu posten, weil da geht es einfach wirklich darum, dass ich auch mit meiner Persönlichkeit darauf aufmerksam mache, die Weltkirche braucht deine Hilfe. Was habe ich mir noch vorgenommen? Ich habe mir jetzt den Sonntag vorgenommen, dass ich den wieder wirklich heilige. Nämlich, ich habe oft, mache ich ja gerne, am Sonntag dann auch abgearbeitet, E-Mails und so weiter und so fort. Aber ich sehe, wie dann auch die Seele sich zerfleddert, wenn man sich nicht diese Ruhe gönnt für die geistliche Lesung. Also gönnen ist gut, ja, weil oft ist dann sogar eine Belastung. Ich hätte noch so viele E-Mails zum Beantworten. Und das ist auch die Bitte, liebe Leute, ich freue mich sehr, dass ihr mir schreibt. Ich glaube, Thomas freut sich auch, wenn ihr ihm schreibt, wegen dieser Sendung. Aber bitte eben jetzt, dann seid mir in der nächsten Zeit nicht böse, wenn ich nicht gleich oder wenn ich nicht antworte, weil es ist wirklich einfach jedes E-Mail, so sehr mich das freut und aufbaut, da sind so schöne Sachen dabei. Aber dann musst du doch wieder zurückschreiben. Und wenn es halt 180 E-Mail oft pro Tag sind, ist das wirklich also eine auch eine Herausforderung. Was habe ich noch mir vorgenommen? Dass ich mein Brevier besser bete, das habe ich mir auch vorgenommen, weil manche Hore lasse ich dann auch, also das sind so interne jetzt, da möchte ich nicht so viel erzählen. Und dann im Umgang mit anderen habe ich mir auch einiges vorgenommen. Aber bitte für euch zu Hause, ich habe es auch aufgeschrieben, ja, ich werde es auch bei der Mittagsmesse heute sagen. Also schreibt euch die Vorsätze bitte auf, ja, realistische Vorsätze. 3 Vorsätze, die man sich aufschreibt für jeden Tag oder für die ganze Fastenzeit. Und dann werde ich aber für jeden Tag dann bis Ostern noch einen konkreten praktischen Tipp geben. Also macht's gerne mit über die Mittagsmesse. Ein Tipp für jeden Tag, für die Quadragesima, für die heiligen 40 Tage.
Pater Karl, das sind ganz tolle Tipps. Ich schließe mich gerne an, auch dieser Impuls wieder von Medjugorje her ernst zu nehmen, am Freitag wenigstens da ist ja Mittwoch und Freitag, aber am Freitag bei Brot und Wasser zu fasten, das ist eine tolle Idee. Pater Karl, kommen wir mal zu einer ersten Zuschrift. Wir machen da gleich weiter. Sehr geehrte Priesterschaft, Jesus Christus hat 40 Tage in der Wüste gefastet. Das gehört zum wahren christlichen Glauben. Zum einen reinigt sich der Körper von Verunreinigungen, bekommt dadurch freie Gedanken, wo wiederum heilige Impulse Einzug halten. Ich habe das selbst erlebt. Es gehört eine gewisse Disziplin dazu, auch vorher ein tiefes Gebet und Fasten und auch vorher ein tiefes Gebet, um Fastentage durchzuhalten. Ganz wichtig ist es, die eigene Arroganz zurückzunehmen, sie in Gelassenheit und Demut zu üben, damit der Heilige Geist einen Ort des Willkommens vorfindet. Punkt, Punkt, Punkt.
Also das körperliche Fasten ist wirklich wichtig. Man hat es ein bisschen runtergespielt in der Kirche. Und je mehr wir jetzt eben gute Traditionen verlieren, desto mehr werden diese Traditionen in der Welt dann draußen entdeckt. Also Heilfasten und so weiter ist ein großes Thema jetzt eben auch in der weltlichen Welt jetzt eben. Und ich glaube, dass man dieses Körperliche unbedingt mit einbeziehen soll. Also es muss um eine Reduktion gehen. Reinigung ist ein wichtiges Wort. Und ich glaube, die Erfahrung hat jeder gemacht, dass man einfach dann auch heller ist, ja, klarer, fröhlicher und so weiter, besser gelaunt, wenn man es geschafft hat, mal wirklich jetzt eben zu reduzieren, dass der Körper sich leichter fühlt, aber auch die Seele sich leichter fühlt. Und das ist der Zweck des Fastens letztlich auch. Also nicht abnehmen, das ist aber ein guter Kollateraleffekt. Also nichts dagegen zu sagen, wenn wer sagt, ich möchte jetzt in der Fastenzeit auch abnehmen. Aber der eigentliche Effekt ist, dass du freier wirst, reiner wirst, um dein Herz eben für Gott zu öffnen. Also wenn du nur körperlich fastest, aber nicht dann auch dein geistliches Leben, deine Beziehung zu Gott, zu Jesus Christus, jetzt eben regelst, Kreuzwegandachten, viele geistliche Angebote, Einkehrtage in der Fastenzeit und so weiter, vielleicht auch zu geistlichen Vorträgen gehen, bewusst täglich die Messe mitfeiern oder öfter mitfeiern, ein eigener Tag in der Woche, wo ich vielleicht noch in die Kirche, wenn du das nicht machst, dann versäumst was. Also dann geht's daneben, weil eben Fasten kann sehr egozentrisch machen. Ja, ich meine mir mich, da musst du dich ja auch auf dich fokussieren, aber eben jetzt das geistliche Fasten, das wir in der Kirche in der Fastenzeit machen, ist nicht ein Fasten, dass ich mich besser fühle, weil ich jetzt eben faste und abnehme, sondern dass ich dadurch mich leichter fühle, offener fühle für das, was Gott mir schenken möchte.
Jesus Christus hat ja 40 Tage in der Wüste gefastet und Papst Franziskus sagte einmal, dass Jesus in die Wüste ging, das heißt in die Stille, und er traf dort auf der einen Seite wilde Tiere, auf der anderen Seite Engel. Er hat es so gedeutet. Das heißt, wenn wir in die Wüste gehen, in die Stille, dann treffen wir die wilden Tiere, und zwar die ungeordneten Leidenschaften, die Gier nach Reichtum, Eitelkeit des Vergnügens, ja, Gier nach Ruhm und so weiter. Und die Fastenzeit würde helfen, diese Dinge zu korrigieren. Auf der anderen Seite treffen wir in der Stille, in der Wüste auch Engel, Boten Gottes, die uns helfen, anleiten, Gutes zu tun. Schöne Deutung. Genau.
Also ich glaube, die Deutung ist sehr gut. Also die Tiere fallen ja sonst nicht auf. Die werden auch, glaube ich, nur im Matthäus-Evangelium erwähnt. Ja. Aber natürlich die Versuchungen, die dann der Teufel innerlich jetzt eben Jesus stellt, nach Macht und so weiter, auch diese Vermessenheit gegenüber Gott oder diese Selbstsicherheit gegenüber Gott, ja, stürze dich hinunter und so weiter und wird eh nichts passieren, also du bist eh der Superchef, ja, und so weiter und alles gelingt dir, du schaffst das und so weiter. Also das sind alles Versuchungen, die wir haben. Ich möchte aber auf das heutige Evangelium aufmerksam machen, wo Jesus diese drei Ratschläge gibt, eben jetzt also des Betens, des Fastens und des Almosengebens. Bitte denkt auch daran, ja, dass die Fastenzeit auch eine Befreiung nicht nur durch körperliches Fasten ist, sondern bitte, ich muss das sagen, weil ich eben jetzt hier weil wir eine weltweite Sorge jetzt eben haben, du kannst mit einem Fastenopfer, das heißt konkret wirklich mit einer Spende, sehr, sehr viel helfen. Gerade in der letzten Zeit war ich sehr berührt, weil sehr viele Besuche gekommen sind aus dramatischen Ländern, aus Syrien zum Beispiel, wo es den Christen elend schlecht geht, oder eben aus einigen sehr, sehr armen Ländern Afrikas, Madagaskar und jetzt Zentralafrikanische Republik. Bitte denke auch daran, dass das Almosen geben, Ja, also dass die Spenden geben, anderen helfen aus Nächstenliebe, dass das auch eine Befreiung ist. Wenn du aus der richtigen Motivation spendest, wirst du etwas erleben, so wie beim Fasten. Wenn es dir gelungen ist, jetzt auf etwas zu verzichten, wenn der Magen leer geblieben ist, genauso kann es dir passieren, wenn auf deinem Konto ein bisschen weniger Geld ist, dass du nicht jetzt eben leidest darunter, sondern im Gegenteil, dass du Freude darüber findest, dass du Ballast abgeworfen hast und zugleich damit eben jetzt den Ärmsten und Schwächsten geholfen hast. Entschuldigung, Thomas, aber das musste ich sagen, weil im Augenblick alle, die Wirtschaftslage in Deutschland und Österreich, alle, und es ist die Gefahr, dass jetzt alle nur an sich denken, und wir können eben mit wenigem können wir sehr, sehr viel verändern in den Ländern des Südens, bei unseren Schwestern und Brüdern, Priestern und Bischöfen.
Pater Karl, du musst dich nicht entschuldigen. Du bist der Nationaldirektor der päpstlichen Missionsfeuerwerke in Österreich. Und ihr lebt von dem, was ihr könnt es weitergeben, was ihr bekommt. Genauso geht es übrigens KTV. Ja. Pater Karl, die drei Evangelien berichten ja darüber gesprochen, dass Jesus 40 Tage in der Wüste fastet, und er wird ja auch da versucht vom Teufel mit diesen drei Versuchungen, praktisch aus den Steinen in der Wüste Brot zu machen, dann vom Tempel in die Tiefe sich zu stürzen, und der Teufel will auch, dass er ihn anbetet. Was bedeutet das für uns?
Also es bedeutet, weg von diesem Ich, von diesem Ich-haften, ich kann alles und so weiter und so fort, nicht, und hin ins Gottvertrauen. Also Jesus antwortet immer auf diese Fragen mit dem Verweis auf die Größe, auf die Herrlichkeit, auf die Allmacht Gottes. Nur Gott darfst du anbeten und nur für ihn darfst du knien, nicht? Der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von jedem Wort, das aus Gottes Mund hervorgeht. Also das sind ganz wichtige, also die Fastenzeit noch einmal, ja, also sie heißt eben nur im Deutschen so. Ja, nur wir nennen sie Fastenzeit. Da ist ein bisschen ein Fokus jetzt eben auf dieses Fasten. Ist nicht schlecht, aber auch nicht das Ganze. Es heißt in allen anderen Sprachen vom Lateinischen her Quadragesima. Es geht um 40. Und 40 ist eine heilige Zahl, die heiligste Zahl, die wir in der Bibel haben. Geht's mal in ein Bibellexikon und schaut's nach, 40 in der Bibel, oder schaut's im Computer nach. Ja. Ihr werdet unendlich viel finden, wo die 40 eine Rolle spielt. 40 Tage ist Mose auf dem Berg, um das Gesetz zu empfangen. 40 Jahre wandert das Volk durch die Wüste und so weiter und so fort. 40 Tage bei Elia, etc., etc. Und es ist immer diese Zahl, wo dann etwas neu wird. Nach 40 kommt etwas Neues. Und das ist deshalb, weil für die Juden, die konnten durch ihre Wocheneinteilung, konnten die dann auch die Länge einer Schwangerschaft bestimmen. Deine Schwangerschaft dauert 40 Wochen. Und dann kommt das Baby. Dann kommt das Neue. Ja, dann beginnt etwas Neues. Dann beginnt ein neues Licht zu scheinen. Ein Kind erblickt das Licht der Welt. Und genauso ist es auch gedacht mit der Quadragesima. Diese 40 Tage führen dich hin zu etwas Neuem, zur Sündenvergebung. Karfreitag, ja. Dadurch, dass Christus den Tod mit uns teilt. Karsamstag. Dadurch, dass er siegreich aufersteht von den Toten. Ja. Das ist das Neue, das dann kommt. Also das soll sich bei dir auch auswirken. Du sollst durch Ostern innerlich erneuert werden. Und deshalb eben die 40 Tage als Anweg zu dieser Erneuerung dann, die wir zu Ostern feiern dürfen.
Noch eine Nachfrage zu dem, was wir eben besprochen haben, lieber Herr Pfarrer Rimmel, lieber Herr Professor Weiler, ganz herzlichen Dank für die Zeit, die Sie sich trotz Ihrer vielen Aufgaben nehmen für die Stunde der Seelsorge. Jeden Tag freue ich mich darauf. Diese wunderbare Sendung ist hochinteressant und wohltuend, auch durch Ihren Humor. Nun meine Frage im Lukas-Evangelium Kapitel 4, die Versuchung in der Wüste, Vers 13 heißt es, als der Teufel mit aller Versuchung am Ende war, ließ er von ihm eine Zeit lang ab. Wann versuchte der Teufel Jesus erneut? Ist mir da etwas entgangen oder habe ich etwas nicht verstanden? Ich danke Ihnen schon jetzt sehr herzlich für Ihre geschätzte Antwort. Gott vergelte Ihnen alle Ihre Mühen und segne Sie reich mit lieben Grüßen.
Also unser Herr Jesus Christus war ja Mensch, ja, so wie wir Mensch jetzt eben sind. Und deshalb hat er auch menschliche Empfindungen. Deshalb war er auch eine Angriffsfläche für die Versuchungen. Das ist eine ganz wichtige dogmatische Wahrheit. Er war wahrhaft Mensch. Ja. Also er war nicht irgendwie so, dass er nur lieb sein konnte oder irgendwas. Er hat nie gesündigt, ja, aber er ist genauso eben jetzt, seine Verdienste, durch die er uns die Erlösung bringt, sind eben die, dass er in seiner Menschlichkeit jetzt eben immer den Willen Gottes tut. Und Mel Gibson beginnt seinen Film, The Passion of the Christ, möchte ich sehr empfehlen, ist ein sicher sehr dramatisches Passionsspiel, das er da inszeniert hat. Und da beginnt die Szene eben am Ölberg, wo der Teufel, der Satan, die Schlange und so weiter jetzt eben sind. Und Ölberg, das ist wenige Stunden, bevor er sein Leben hingibt für uns zur Erlösung der Welt. Deshalb ist in die Welt gekommen, ja, um sein Leben hinzugeben. Da haben wir noch diese Versuchung jetzt eben, lass diesen Kelch an mir vorübergehen. Und da bringt Mel Gibson dann eben auch den Teufel jetzt eben rein. Da gibt es so ein androgynes Gesicht, das da auftaucht. Jesus im Ölberg, eine fantastische Filmszene, finde ich, dass er jetzt eben bis ins Letzte und bis in den innersten göttlichen Willen, um den zu erfüllen, er gekommen ist, versuchbar jetzt eben ist, aber nicht sündbar. Also das ist ganz wichtig. Wenn wir in Versuchungen sind, ja, wenn wir, dann hat Jesus das alles mit uns schon geteilt. Er weiß, wie schwach wir sind. Ja. Wir haben einen hohen Priester, heißt es im Hebräerbrief, der gelernt hat jetzt eben, ja, weil er in dieser Menschlichkeit war, die er mit uns jetzt eben teilt. Und das ist damit gemeint.
Pater Karl, eine Vorbemerkung zur nächsten, eigentlich ganz kurzen Zuschrift. In der katholischen Kirche wurde, glaube ich, bis zur Liturgiereform, da bin ich mir nicht ganz sicher, ich kenne mich da nicht so wirklich aus, die 40-tägige Fastenzeit vom 5. Fastensonntag bis Karsamstag als Passionszeit bezeichnet. Ja. In der evangelischen Kirche werden die ganzen 40 Tage von Aschermittwoch bis Karsamstag als Passionszeit gefeiert. Sehr geehrter Pfarrer Rimmel, sehr geehrter Pater Karl Wallner, Passionszeit, was ist damit gemeint? Mit freundlichen Grüßen.
Also mal einige grundsätzliche Sachen, die wohl bekannt sind. Erstens dauert die Fastenzeit von Aschermittwoch bis Ostersonntag 46 Tage, weil die Sonntage nicht dazugehören. Sonntag ist kein Bußen, kein Fasten und so weiter, was nicht heißt, dass du nicht auch am Sonntag reduzieren kannst. Aber Sonntag ist immer feste Auferstehung. Deshalb ist es liturgisch ein absoluter Unsinn im Deutschen, wenn die Liturgen hier vom Fastensonntag sprechen. Das ist ein Unsinn. Ja, also es steht auch in den Messbüchern, aber es ist ein Quatsch. Es ist ein Sonntag in der Fastenzeit. Ja, also es müsste sofort korrigiert werden, weil die Fastenzeit eben 40 Tage bezieht sich auf die Wochentage. Deshalb beginnen wir auch am Aschermittwoch. Dann insgesamt sind es 7 Wochen bis Ostern. Und am 5. Sonntag werden auch nach heutiger liturgischer Vorschrift oder Empfehlung jetzt eben die Kreuze verhüllt und die Bilder verhüllt, damit wir hinschauen. Also was verhüllt wird, da hat es ja diesen Künstler Christo gegeben, der den Reichstag in Berlin verhüllt hat und vieles andere auch. Also genau dadurch macht man auf etwas aufmerksam, indem man es verhüllt. Und in diesen letzten 2 Wochen geht es tatsächlich um die Passion und um das Leiden. Ich weiß es auch nicht, ob das jetzt offiziell noch als Passionszeit bezeichnet wird, aber tatsächlich ist der Sonntag vor dem Palmsonntag, also der Sonntag, wo die Kreuze verhüllt werden, wo es dann eben in die Intensität des Leidens Christi geht. Also das ist, glaube ich, total sinnvoll und ich liebe das, dass die Kreuze verhüllt werden und auch die Bilder verhüllt werden in den Kirchen. Das gibt dem Ganzen eine Ernsthaftigkeit. Ich bin aber nicht dafür, dass man hier sonderliche künstlerische Installationen dann jetzt eben macht. Es gibt die schöne Tradition der Fastentücher und Nikolaus von der Flühe und so weiter, die dann auch zugleich eben jetzt das Leiden Christi bebildern. Aber jetzt eben, also mir ist das einfache Violett, ja, das einfach unsichtbar macht und das einfach nur sagen will, es ist jetzt weg. Da hängt ein Tuch vor, ja, damit du es nicht siehst, aber mit den Augen des Herzens sollst du es umso mehr sehen.
Pater Karl, kommen wir zum Buch Jona, entstanden 5. bis 3. Jahrhundert vor Christus. Die Geschichte von Jona ist, er bekommt von Gott den Auftrag, nach Ninive zu gehen und wegen der Bosheit der Menschen dort, denen das Strafgericht zu verkünden, das tut er nicht. Er geht nach Jaffa, steigt auf ein Schiff, er haut ab, auf gut Deutsch gesagt. Und das Schiff gerät in Seenot. Die Seeleute entlarven ihn als Grund, warum es ihnen so schlecht geht. Sie werfen sich ins Meer, alles wird ruhig. Die Seeleute bekehren sich. Jona wird vom Fisch verschlungen, nach 3 Tagen wieder ausgespuckt. Dann erhält er wieder den Auftrag, nach Ninive zu gehen. Er geht hin, verkündet das Strafgericht. Die Leute bekehren sich, gehen in Sack und Asche und Gott lässt ab und begnadigt diesen Ort, so viel als Hinführung zur Zuschrift. Mhm. Geschätzter Pfarrer Rimmel und Pater Karl, danke für Ihre so wertvolle Sendung Stunde der Seelsorge. Können Sie mir bitte die Erzählung von Jona erklären, was ist an dieser Erzählung wahr, was bedeutet sie? Ich glaube, da geht es vor allem darum. Ich frage mich auch deshalb, weil mein Sohn Jonas heißt und den Prophet Jona zum Namenspatron hat. ich aber noch nicht entdeckt habe, was an Jona nachahmenswert sein soll und somit Schwierigkeiten habe mit Jona als Namenspatron.
Also wunderbar. Was ist wahr an dieser Erzählung? Alles ist wahr, ja, aber nicht in dem Sinn, dass es ein historischer Bericht über eine Begebenheit ist, sondern dass es sich hier um Inspiration durch den Heiligen Geist handelt und uns ein Autor aus dem, glaube ich, 2. Jahrhundert vor Christus eine Lehrerzählung gibt. Das ist eine Lehrerzählung, liebe Leute, ja, und sie ist trotzdem nicht falsch, sondern sie ist wahr, weil es geht nicht um irgendwelche historischen Polizeiberichte, sondern es geht darum, dass Gott uns seine Wahrheit, ja, was er mit den Menschen vorhat, dass er uns das auch manchmal in Geschichten jetzt eben zumutet. Und das ist ganz eindeutig jetzt eben eine Lehrerzählung aus dem Milieu eben des 2. Jahrhunderts vor Christus. Es geht um die Berufung durch Gott, es geht um die Auserwählung durch Gott, es geht um den Auftrag an den Propheten, zur Buße aufzurufen. Es wird mit fantastischen Zahlen jetzt eben die Sündenstadt Ninive geschildert. Es wird der Missmut des Berufenen geschildert, der vor dem Auftrag Gottes davonläuft. Ich gebe dieses Buch Jona dann oft auch jungen Leuten zur Lektüre, die mit ihrer Berufung ringen, weil man macht sich dann, wenn man einer Berufung nicht nachspürt, ja, und dann davonläuft, dann ist man irgendwann im Bauch des Wales. Ja. Also dann ist man irgendwann in einer Dunkelheit, weil man eben jetzt etwas nicht getan hat, wo man später dann meint, erkennt, dass es der Wille Gottes war. Also es ist eine Lehrerzählung. Und dieser Jonas im Bauch des Wales wird dann im Neuen Testament zum Vorbild für Christus, weil er ausgespien wird. Also da gibt es sehr, sehr viele Inhalte, die erzählt werden. Und ich würde mich freuen, wenn ich einen Sohn hätte, der Jonas heißt. Ich finde, den Namen ist ganz großartig, weil anhand dieses Jonas auch diese Amplituden jetzt, also diese Höhen und Tiefen des Verhältnisses des Menschen zu Gott und der Art und Weise, wie Gott ihm Freiheit lässt, auch zu sündigen, davon zu laufen, wie der dann aufrichtig missmutig ist. Der hat sich dann am Schluss gefreut, dass diese Stadt mit Pech und Schwefel untergeht und legt sich dann unter den Feigenbaum und wartet jetzt auf die große Apokalypse und sie kommt nicht und er ärgert sich darüber. Ja. Also das sind alles ganz, ganz menschliche Empfindungen, die wir oft gegenüber Aufträgen Gottes haben. Und insofern ist Jona eine der klügsten und schönsten Lehrerzählungen, die der liebe Gott uns durch den Heiligen Geist im Alten Testament geschenkt hat.
Bei Jona geht es ja auch darum, dass er den Willen Gottes erkannt hatte, aber den nicht umsetzen wollte. Die Fastenzeit ist sicher auch eine Möglichkeit, durch Intensivierung von Fasten eben, von Gebet und Almosen, dass man wieder freier wird, den Willen Gottes zu sehen und Kraft hat, danach auch zu leben, den zu erkennen und danach auch zu leben. Genau. In Fastenzeit, ja, ist die Chance. Pater Karl, das lassen wir jetzt aber. In der Fastenzeit geht es, du hast es schon erwähnt in dieser Sendung, um Gebet, Fasten und Almosen. Schauen wir nochmal auf Papst Franziskus. Wir müssen pünktlich mit dieser Sendung heute fertig sein, damit wir, sag's nochmal, das Programm von KTV nicht zerschießen. Papst Franziskus hatte immer, wenn er Menschen getroffen hat, sie eingeladen und gesagt, bitte betet für mich. Das wollen wir am Ende noch tun, dass wir wirklich auch für Papst Franziskus beten.
Ja, ich war voriges Jahr, ja 2024, war ich viermal beim Papst, auch bei der Jugendkonferenz. Und der Papst war dann verschieden gut drauf, muss man sagen. Aber beim letzten Mal im August mit den Jugendlichen nicht, da hat er noch humorvoll dazugefügt, bitte beten Sie für mich auf Deutsch und nicht gegen mich. Ja, also das war eben auch ganz, ganz lustig eigentlich auch. Er hat es dann mehrmals anderen auch gesagt. Also ich glaube, das ist jetzt die Aufgabe, dass wir für den Heiligen Vater in dieser Situation beten. Wenn du in Rom bist, dann bist du ja direkt dort eben in der Nähe auch. Ja, bitte nimm auch uns mit. Wir beten hier in Österreich und auf der ganzen Welt wird für ihn gebetet, weil es geht immer darum, dass der Wille Gottes geschieht für seine Seele. In dem Fall geht es natürlich auch um die ganze Kirche, die Weltkirche, für deren Einheit er die Verantwortung als Petrus Nachfolger trägt. Also bitte beten wir für den Heiligen Vater und bitte beginnt die Fastenzeit gut. Schreibt euch 3 Vorsätze auf, ist mein Tipp, die ihr dann jetzt eben auch haltet. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Amen. Dazu segne euch der allmächtige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen.
Amen. Pater Karl, herzlichen Dank für dieses Gespräch, Ihnen herzlichen Dank für die Zuschriften. Bitte schreiben Sie uns, fassen Sie sich kurz. Möge der liebe Gott Sie und Ihre Lieben beschützen, aber auch unseren Papst Franziskus und auf die Fürsprache der Gottesmutter Maria. Frieden für die ganze Welt.